Glauben und Geschichten. Mit Klaus Popper die Bibel lesen und verstehen. Vers für Vers durch die gesamte Heilige Schrift und Erstaunliches entdecken.
Josef konnte sich vor all denen, die um ihn herstanden, nicht mehr bezwingen. So beginnt die heutige Glauben-Geschichten-Episode. Das heißt, Josef konnte das Geheimnis nicht länger für sich behalten. Er musste sich seinen Brüdern zu erkennen geben. Herzlich willkommen zu einer neuen, spannenden und ich hoffe für den Josef versöhnenden Glauben-Geschichten-Episode. Wir haben ja in seinem Leben auch ganz andere Geschichten erlebt. Josef kann sich nicht mehr bezwingen, sagt uns der Autor. Das heißt, er sagt allen, die um ihn her sind, weg, weg, weg. 1. Mose, Kapitel 45, und dort ab Vers 1. Lasst jedermann von mir hinausgehen. So stand niemand bei ihm, als Josef sich seinen Brüdern zu erkennen gab. Und er hob seine Stimme mit Weinen, dass die Ägypter es hörten und auch das Haus des Pharao hörte es. Das, was seit Jahren in ihm vergraben ist. Dieses Geheimnis, das er jetzt schon lange mit sich trägt. Wir wissen jetzt nicht, wie lange seine Brüder gebraucht haben. Von der ersten Reise zurück nach Hause, bis der Weizen verbraucht war, wieder zurückgekommen nach Ägypten, zweite Reise. All das passiert über Monate wahrscheinlich. Und Josef vergräbt es ganz tief in sich. Eigentlich bin ich der Bruder, eigentlich sind es meine Brüder, aber ich kann oder ich will mich nicht zu erkennen geben. Und jetzt kommt es raus. Er erhob seine Stimme mit Weinen, dass sogar die Ägypter es hörten. Und auch das Haus des Pharao hörte es. Und Josef sagte zu seinen Brüdern, ich bin Josef. Lebt mein Vater noch? Der Autor nimmt uns ja jetzt nicht mit in die Emotionen oder Gedanken, die Josef sicherlich auch noch hatte. Ich meine, jeder von uns kennt es, wenn man etwas Wichtiges sagt in einer Prüfung, in einem Gespräch. Man sagt zwar das, was es zu sagen gibt, aber nebenbei. Da laufen noch ganz andere Filme und Gedanken und Emotionen ab. Und Josef stellt sich endlich vor seinen Brüdern hin und sagt, ich bin Josef. Lebt mein Vater noch? Und der Autor wechselt jetzt die Perspektive und nimmt uns jetzt in die Sicht der Brüder mit. Seine Brüder aber konnten nicht antworten, denn sie waren bestürzt vor ihm. Sie erschraken. Natürlich würde man als Leser sagen, ja, wen wundert's, dass sie nichts zu sagen haben. Wie konnte jetzt dieser Mann, den sie für einen Ägypter gehalten haben, für den Herrscher, gut, jetzt nicht der Pharao, aber der zweite Mann im Staate, für den, von dem sie abhängig waren, der gesagt hat, ihr seid Spione, ihr wollt das Land ausspähen. Der gesagt hat, einer bleibt hier, geht zurück, holt den anderen. Der gesagt hat, gerade noch vor wenigen Augenblicken, Benjamin wird hier in Ägypten als Sklave bleiben, denn er hat den Becher des Pharao gestohlen. Und die Angst, die sie damit hatten, auf einmal ist dieser Mensch nicht ein Ägypter, sondern soll Josef sein. Ich bin Josef, lebt mein Vater noch? Seine Brüder aber konnten ihm nicht antworten, denn sie waren bestürzt vor ihm. Da sagte Josef zu seinen Brüdern, tretet näher zu mir heran. Kommt doch näher. Wir wissen jetzt nicht, war es eine große Distanz, die zwischen ihnen herrschte, räumliche Distanz. Auf jeden Fall sagte er, kommt doch näher heran. Und sie traten heran. Und er sagte, ich bin Josef, euer Bruder, den ihr nach Ägypten verkauft habt. Und spätestens mit diesem Satz war die ganze Geschichte da. Alles, was sie vielleicht versucht haben zu verdrängen, zu vergessen, irgendwie damit abzuschließen, all das war auf einmal so, als wäre es gestern passiert. Dieser 17-jährige Junge, Josef, vom Vater bevorzugt, als Zeichen der Bevorzugung ein besonderes Kleid, ein buntes Kleid, das er ihm gibt, all das war auf einmal jetzt da. Diese Angst in seinen Augen, als sie ihn aus der Grube rausholen und ihn als Sklave nach Ägypten verkaufen an irgendeine Karawane, all das war sicherlich für die Brüder in dem Augenblick da. Vielleicht auch die Gedanken oder die Emotionen, als sie dem Vater sagen mussten, du schau mal, was wir gefunden haben. Ein bunten Leibrock. Ist das vielleicht der Leibrock deines Sohnes Josef? Das Tier, das sie geschlachtet haben, in dessen Blut sie den bunten Leibrock getaucht haben. Ist es vielleicht von deinem Sohn Josef? All das war da, die Angst in den Augen des Brüders. Vielleicht, als er geschrien hat, nein, verkauft mich nicht. Und sie haben versucht, es hinter sich zu lassen. Man versucht ja, mit Schuld irgendwie klarzukommen. Sich selber zu vergeben, Vergebung bei anderen zu suchen, zu sagen, wir waren jung, es war nicht so gemeint, es war wirklich ein blöder Augenblick, wie auch immer. Jetzt steht dieser junge Mann, oder Josef, vor ihnen. Und zwar nicht mehr als der zerbrechliche kleine Bruder, der Träume hat und vielleicht ein bisschen naiv ist und spinnt, sondern als der mächtige Herrscher von Ägypten. Der, von dem sie abhängig sind, der, von dem sie Getreide, Weizen wollen, damit sie und ihre Familien im Kanaan überleben. Ich bin Josef, euer Bruder, den ihr nach Ägypten verkauft habt. Ich weiß nicht, ob Sie sich gefragt haben, und was wird er jetzt machen? Wird sein Hass und sein Zorn über uns kommen? Wird er genauso mit uns umgehen, wie wir damals mit ihm umgegangen sind? Wird er sich rächen? Wird er die Abhängigkeit ausnutzen? Wird er uns leiden lassen? Wird er sagen, so und jetzt müsst ihr mal spüren, jetzt will ich Sühne, jetzt will ich Rache, jetzt sollt ihr auch mal Schmerzen haben, jetzt sollt ihr auch mal Angst haben, ihr alle als Sklaven? Was wird er tun? Und nun, seid nicht bekümmert. Seid nicht bekümmert. Und werdet nicht zornig auf euch selbst, dass ihr mich hierher verkauft habt. Und ich war völlig baff bei diesem Satz. Keine Vorwürfe, keine Anklagen, kein Wieso, kein Warum, sondern er sagt, du pass auf, seid wirklich nicht bekümmert. Das soll euch nicht bekümmern. Das soll euch jetzt keine Sorge machen. Macht euch nicht mal selbst Vorwürfe, dass ihr mich verkauft habt, sagt er. Und ich frage mich, Josef, wie kannst du denn zu solch einer Aussage kommen? Das geht doch nicht. Was heißt hier, sie sollen nicht bekümmert sein? Was heißt, sie sollen sich keine Sorgen machen? Seid nicht zornig auf euch selbst. Also bitte keine Selbstvorwürfe. Er kümmert sich so um ihre Emotionen. Denn zur Erhaltung des Lebens hat Gott mich vor euch hergesandt. Denn schon 2 Jahre ist die Hungersnot im Land und es dauert noch 5 Jahre, dass es kein Pflügen auf und Ernten gibt. Denn Gott hat mich vor euch hergesandt, um euch einen Überrest zu setzen auf Erden und euch am Leben zu erhalten für eine große Rettung. Und an dem Punkt, da bin ich wirklich nicht mehr dann bei mir gewesen und habe mir gedacht, Wahnsinn, was passiert denn hier? Was passiert denn hier? Er sagt, ihr habt mich verkauft, aber Gott hat mich zur Erhaltung des Lebens hierher gesandt. Und da merke ich eine ganz starke Spannung oder Diskrepanz zwischen menschlichem Handeln und in dem Fall ja wirklich bösartiges menschliches Handeln, nämlich Hass und Zorn und Neid, der dann herauskommt in solch einer Tat, in solch einer schrecklichen Tat, dass die Jugend oder das Leben eines Menschen eigentlich zerstört wird. Er wird Sklave irgendwo, kommt ins Gefängnis. Das ist so die menschliche Perspektive. Jetzt öffnet aber Josef hier eine ganz andere Perspektive, indem er sagt, Gott hat mich hierher gesandt. Das heißt, in diesem schrecklichen menschlichen Handeln ist irgendwie noch Gottes Handeln. Und zwar mit einer Absicht oder mit einem Ziel, nämlich zur Erhaltung des Lebens. Doch Gott hat mich vor euch hergesandt, um euch einen Überrest zu setzen auf Erden. Und jetzt kommt's, um euch am Leben zu erhalten. Das heißt, diejenigen, die ihm Schaden zugefügt haben, diejenigen, die ihm Böses wollten, die wollte Gott am Leben erhalten. Ich meine, da kann man als Beobachter, weil man ist ja nicht wirklich Betroffener, aber sogar als Beobachter kann man zornig werden und sagen, sag mal, das geht doch nicht. Das geht doch nicht. Man kann doch nicht Böses mit Gutem vergelten. Man kann doch nicht diejenigen, die einem Böse wollten und einem wirklich reingeritten haben, dann durch das eigene Leben dann später noch erretten, in dem Fall wirklich am Leben halten, denn es ging um Leben und Tod. Es ging nicht nur mal darum, naja, weißt du, ich will dir mal was Nettes tun, dich mal zu einem Essen einladen oder was auch immer. Sondern es ging wirklich um Leben und Tod, denn Hungersnot war im Land. Und wenn sie nichts zu essen gehabt hätten, dann wären sie und ihre Familien gestorben. Und irgendwann kam ich so für mich selber bei dem Satz, eigentlich haben sie es nicht verdient. Sie haben es nicht verdient. Sie haben es nicht verdient und dennoch, und jetzt kommt das Überraschende, dennoch rettet Gott sie. Und zwar durch den, dem sie Böses zugefügt haben. Und so erlebe ich jetzt mal weg vom Menschlichen einen Gott, der uns sich bisher ständig so dargestellt hat. Von der Schöpfung, von den ersten Seiten der Bibel angefangen, als Gott den Menschen schafft, merken wir, es geht ihm um Leben. Und danach, egal welche Geschichte wir nehmen, Kain und Abel, Abraham, Isaac, Jakob-Geschichte, ständig ist Gott derjenige, der Leben rettet, obwohl man es als Mensch nicht verdient hat. Und wenn ich vorhin die Frage so gestellt habe, wie kann denn Josef so mit seinen Brüdern umgehen, das heißt kein Zorn, keine Wut, keine Vorwürfe, keine Anklagen, wie kann er sagen, pass auf, seid nicht bekümmert, seid nicht zornig auf euch selbst, dann kann er das, glaube ich, nur deswegen, weil er diesen Gott vor Augen hat, weil er das an sich selbst erlebt hat mit seinem Leben in Ägypten, dass Gott Leben erhält, dass Gott rettet ihn selbst. Und jetzt offenbar durch ihn auch seine ganze Familie. Oder anders formuliert, wer Gott wirklich erlebt hat, der ist fähig zu vergeben. Der ist fähig, gnädig zu sein. Dem gelingt es auch loszulassen. Und natürlich sagt sich das jetzt leicht, aber er hatte ja auch mindestens 13, 14, 15 Jahre Zeit. Ich glaube nicht, dass er in den ersten Monaten oder nach einem halben Jahr seinen Brüdern mit dieser Ruhe hätte begegnen können. Vers 8. Und nun, nicht ihr habt mich hierher gesandt, sondern Gott. Das heißt, er formuliert es noch einmal. Pass auf, ihr habt mich verkauft, aber nicht hierher gesandt. Gott ist es, der mich hierher gesandt hat. Und er hat mich zum Vater des Pharao gemacht. Und zum Herrn seines ganzen Hauses und zum Herrscher über das ganze Land Ägypten. Das heißt, Josef, dem gelingt es auch in dem Augenblick, sich nicht wichtig zu machen und sagen, pass auf, ihr habt mich verkauft, aber schaut mal, was aus mir geworden ist. Ich bin ein großer Mann im Staat Ägypten. Ich bin hier der große Checker. Ich habe hier das Sagen. Und zwar, weil ich und so weiter und so weiter. Sondern er weiß das alles von sich und sagt, was ich in meinem Leben geworden bin, das verdanke ich alles Gott. Und dass er uns oder mich und uns als Familie rettet, das verdanken wir auch alles Gott. Vers 9, eilt und zieht hinauf zu meinem Vater und sagt zu ihm, so spricht dein Sohn Josef. Das heißt, sofort geht es jetzt auch um den Vater und man spürt so die Sehnsucht von Josef, dass er seinen Vater sieht. So spricht dein Sohn Josef. Gott hat mich zum Herrn von ganz Ägypten gemacht. Auch bei seinem Vater beginnt er mit Gott und sagt, Gott ist derjenige, der mich in meinem Leben gerettet hat. Ich bin das, was ich bin, weil Gott da ist, weil Gott Leben erhält. Und dann, komm zu mir herab, zögere nicht. Da spürt man so diese Sehnsucht, zögere nicht, Vater, komm. Du sollst im Land Goshen wohnen und nahe bei mir sein. Du sollst nahe bei mir sein. Du und deine Söhne und die Söhne deiner Söhne, deine Schafe und deine Rinder und alles, was du hast, komm zu mir. Nicht nur du, sondern die gesamte Familie, alles, was du hast, kommt alle zu mir. Und ich will dich dort versorgen. Denn noch 5 Jahre dauert die Hungersnot, dass du nicht verarmst, du und dein Haus und alles, was du hast. Das heißt, er sagt, Vater, ich will dich sehen. Ich will dich sehen. Komm du mit deiner Familie und ich werde mich um euch sorgen. Vers 12, und siehe, eure Augen und die Augen meines Bruders Benjamin sehen es, dass mein Mund es ist, der zu euch redet. Ich habe fast so das Gefühl, dass die immer noch um ihn herumstehen und sich denken, ist das hier der falsche Film, Josef? Josef, das kann nicht Josef sein. Das gibt doch nicht. Nein, das ist ein Ägypter. Der tut nur so, der hat irgendwie die Geschichte ausgepackt, das kann ja nicht sein. Aber Josef sagt zu ihnen, pass auf, ihr seht es doch. Benjamin, du bist doch mein Bruder. Du kennst mich doch, du siehst es doch, ich bin es, Josef. Und berichtet meinem Vater all meine Herrlichkeit in Ägypten und alles, was ihr hier gesehen habt. Und eilt und bringt meinen Vater hierher herab. Und jetzt wieder bricht es aus ihm heraus. Und er fiel seinem Bruder Benjamin um den Hals und weinte. Was soll er auch machen nach so vielen Jahren der Einsamkeit, in der Fremde, alleine, ohne Familie, ohne Unterstützung, Sklave, im Gefängnis. Ich meine, dass er nicht aufgegeben hat, dass er nicht zynisch oder zornig geworden ist auf das Leben. Jetzt entlädt sich das alles in Weinen und Benjamin weinte auch an seinem Hals. Und jetzt wieder und herzlich küsste er all seine Brüder und weinte an ihnen. Kein Zorn, keine Wut, keine Anklage, sondern herzliches Miteinander, eine Begegnung, eine Umarmung. Und auch mit ihnen weint er. Ich weiß nicht, ich habe mich wirklich gefragt, könnte ich das? Schon wegen ganz anderen kleinen Dingen, die mir im Leben passieren, wo ich verletzt bin oder werde oder mich verletzt fühle, da schon tue ich mich schwer zu sagen, ach, passt. Oder, hey, ist nicht so schlimm. Lass uns neu anfangen. Oder wenn man andere verletzt hat, wie man sich dann fühlt und, ach, und nein, herzlich küsst er all seine Brüder und weint an ihnen. Danach redeten seine Brüder mit ihm. Und da war ich fast für einen kurzen Augenblick sauer, dachte mir, warum machst du nicht weiter? Denn dann sagt er im nächsten Vers 16, und das Gerücht wurde im Haus des Pharao gehört. Ich sagte, nein, nein, das interessiert mich jetzt noch nicht. Danach redeten seine Brüder mit ihm. Was heißt, was haben sie denn gesagt? Aber der Autor geht darüber hinweg, er lässt uns daran nicht Anteil haben. Haben sie gesagt, es tut mir leid, wir haben es nicht so gemeint, oder es war wirklich schlimm, wir waren dumm und blöd, so etwas vorzuschlagen, so etwas zu tun. Judah, derjenige, der mit der Idee kam und sagte, hey, pass auf, also so ihn umbringen, ist es auch blöd. Ihn umbringen ist es auch blöd, weil, ach, so Blut vergießen, die eigene Familie, aber verkaufen nach Ägypten. Ja, ich meine, warum nicht? Da kommt doch die Karawane, lass ihn doch verkaufen. Dann ist er aus den Augen, aus dem Sinn. Und dieser Satz, der ging mir ja damals, der hat mich da echt getroffen. Und zwar in Kapitel 37 ist es, als Josef sie nämlich besucht. Kapitel 37 und dort ab Vers 20. Da kommt so Josef ihnen entgegen und es heißt, und sie sagten einer zum anderen, siehe, da kommt dieser Träumer. Da kommt er, der Träumer, der denkt, er sei was Wichtigeres. Wir sollen uns alle vor ihm verbeugen. So kommt nun, lasst uns ihn erschlagen und ihn in eine Zisterne werfen. Und wir wollen sagen, ein böses Tier hat ihn gefressen. Und jetzt kommt der Satz, dann werden wir sehen, was aus seinen Träumen wird. Die Brüder, die hier sich Josef in den Weg stellen und sagen, pass mal auf, mein Kleiner, du hast Träume, ja? Du träumst, schön, dass du träumst. Aber jetzt ist ausgeträumt. Wir werden mal dir zeigen, dass deine Träume sich nicht erfüllen werden. Und jetzt Jahre später, 13, 14, 15 Jahre später, stehen sie vor ihm. Josef ist der zweite Mann im Staat Ägypten. Und sie haben sich vorher etliche Male vor ihm niedergebeugt und sich zu Knechten gemacht. Ist das jetzt alles rausgekommen? Was haben sie denn ihm gesagt? Was haben sie ihm gesagt? Aber der Autor entscheidet zu sagen, pass auf, du musst auch nicht bei allen dabei sein. Es ist okay, wenn du nicht jedes Gespräch mitbekommst. Ich vermute dich jetzt mal, dass er sagt, sei höflich. Wenn sie miteinander reden, dann bleib draußen. Und so schwenkt er jetzt den Blick oder die Kamera, die Perspektive weg von den Brüdern hin zum Pharao. Und das Gerücht wurde im Haus des Pharao gehört. Und man sagte, im Haus des Pharao gehört, dass man sagte, Vers 16, Josefs Brüder sind gekommen. Und es war gut in den Augen des Pharao und in den Augen seiner Diener. Und der Pharao sprach zu Josef, sage deinen Brüdern, tut dies. Beladet eure Tiere und zieht hin, geht in das Land Kanaan. Und nehmt euren Vater und eure Familien und kommt zu mir. Ich will euch das Beste des Landes Ägypten geben und ihr sollt das Fett des Landes essen. Auch hier, was für eine Errettung oder was für eine Rettung durch Gott. In all diesem Leid, in all diesem Schrecklichen, in all dem, was so aussah wie nur pure Zerstörung. Hass, Neid, Zorn, Wut, Tod, Sklaverei, Gefängnis, all das. Es ging immer weiter bergab mit diesem Jungen. Und jetzt darin auf einmal solch eine Rettung, das Beste des Landes. Ihr sollt das Fett des Landes essen, also vom Besten des Besten. All das sollt ihr haben, all das gibt deiner Familie. Ich habe manchmal das Gefühl, dass man nur staunend und irgendwie dann auch erfüllt von einer Demut dastehen kann oder sich das Ganze betrachten kann und sagen kann, Gott, wenn du eingreifst, wenn du rettest, dann ist wirklich Rettung da. Dann ist die Fülle da. Du machst keine halben Sachen. Vers 19, du aber hast den Befehl zu sagen, tut dies, nehmt euch aus dem Land Ägypten Wagen für eure Kinder und für eure Frauen und holt euren Vater und kommt. Und seid nicht betrübt wegen eures Hausrates, denn das Beste des ganzen Landes Ägypten soll euch gehören. Das heißt, er sagt, pass mal auf, ach, hängt doch nicht an dem, was ihr da habt. Egal, was es ist, euer Hausrat, eure Zelte und eure Möbel. Wie viel Möbel hatte man dann damals? Aber hängt nicht an dem, lasst es liegen, denn das Beste des Landes, alles, was im Ägypten gut ist, das soll euch gehören. Kommt, kommt. Vers 21, da taten die Söhne Israels so. Und Josef gab ihnen auf den Befehl des Pharao Wagen und gab ihnen Wegzehrung mit auf den Weg. Er gab ihnen allen, einem jeden, Wechselkleider und Benjamin gab er 300 Silberschekel und 5 Wechselkleider. So dem Bruder, der Sohn der Mutter ist, dem noch näher ist, den gibt er sogar noch mehr. Ebenso sandte er seinem Vater 10 Esel beladen mit dem Besten Ägyptens und 10 Eselinnen beladen mit Getreide und Brot und Nahrung für seinen Vater auf dem Weg. Das heißt, es soll dem Vater an nichts fehlen. Hauptsache, er kommt. Und er entließ seine Brüder und sie zogen hin und er sagte ihnen, und bei dem Satz, Wahnsinn, der nächste Satz, der hat mich echt, ja weiß nicht, ergriffen. Ergriffen ist vielleicht das richtige Wort. Ereifert euch nicht auf dem Weg. Das heißt, er sagt, pass auf, das ist für uns alle neu, überraschend. Und wenn ihr jetzt von hier weggeht und zum Vater zurückgeht, streitet euch nicht auf dem Weg. Lasst jetzt auf dem Weg nicht alles nochmal hochkommen. Fangt auf dem Weg nicht mit Vorwürfen an. Aber ich habe dir damals gesagt, wir sollen es nicht machen. Aber wieso bist du auf diese Idee gekommen? Warum hast du das getan? Wieso? Nein, du bist schuld. Nein, du bist schuld. Was sollen wir dem Vater sagen? Denn der steht ja auch noch im Raum. Was werden sie denn dem Vater sagen? Wie werden sie denn auf den Vater zugehen? Wie werden sie ihm vermitteln, dass der Sohn, der totgeglaubte Sohn, doch noch lebt? Doch nicht von einem Tier zerrissen, sondern jetzt in Ägypten. Wird es alles hochkommen? Wird die Täuschung des Vaters auf einmal da sein? Und über all das sagt ihnen, pass auf, ereifert euch nicht auf dem Weg. Geht friedlich nach Hause. Geht und holt den Vater. Josefs Brüder ziehen also hinauf von Ägypten, um in das Land Kanaan zu kommen, um mit dem Vater zu reden. Dem Vater zu erzählen, Jakob, ich meine Josef, lebt. Vers 26, und sie berichteten ihm, Josef lebt noch. Da könnte man ja schon anhalten und sich fragen, okay, der Vater, wie Josef lebt noch? Und nicht nur, dass er lebt, ja, er ist Herrscher über das ganze Land Ägypten. Ich weiß nicht, wie diese Ansage jetzt für den Vater gewesen ist. Jahre, 13, 14, 15 Jahre später hört er auf einmal von seinen Söhnen, die ihm damals diesen bunten Leibrock gegeben haben und gesagt haben, dein Sohn ist tot, er ist wahrscheinlich von einem Tier zerrissen worden. Jetzt sagen sie ihm, dein Sohn lebt. Nein, nicht nur dein Sohn lebt nicht nur, sondern dein Sohn ist ja sogar der Herrscher von Ägypten, über das ganze Land Ägypten. Aber sein Herz blieb kalt. Denn er glaubte ihnen nicht. Wie soll er denn auch glauben, dass sein Sohn noch lebt? Was bleibt einem Vater anderes übrig, als zu sagen, pass auf, das stimmt nicht, das glaube ich nicht. Da kann ich nicht mitgehen, auf diesen Gedanken will ich mich gar nicht einlassen. Denn wenn ich jetzt nur anfangen würde zu denken, dass er lebt und dann finde ich doch raus, dass er nicht lebt, dann habe ich umsonst mich investiert, umsonst Emotionen wieder hochkommen lassen, Freude, Sehnsucht, all dem Raum gegeben, was ich aber nicht Raum geben will, denn er ist doch tot, er ist doch tot, er ist doch gestorben, ich hab's doch endlich hinter mich gebracht, damit abgeschlossen. Aber sie sagen nein, da redeten sie zu ihm alle Worte Josefs, die er zu ihnen geredet hatte. Und als er dann die Wagen sah, die Josef gesandt hatte, um ihn zu holen, also nicht nur die Worte der Söhne, sondern als er dann noch sah, pass auf, da ist ja noch viel mehr außer Worte. Da sind ja auch Wagen, da sind die Esel, da ist die Nahrung, da ist all das da. Als er dann das alles sah, gesehen hatte, die Wagen, die Josef gesandt hatte, um ihn zu holen, jetzt kommt ein wunderschöner Satz, da lebte der Geist ihres Vaters Jakob wieder auf. Auf einmal kommt die Freude. Das Glück, all das, was er schon seit langer Zeit in Bezug auf seinen Sohn eigentlich vergraben hatte, sein Geist lebt wieder auf. Jakob kann wieder Freude empfinden in Bezug auf seinen Sohn, in Bezug auf Josef. Und Israel sprach, genug. Kann ich mir so richtig vorstellen, sagt, genug der Worte, ich habe jetzt genug geredet, ihr habt mir genug gesagt, genug, es reicht, genug, mein Sohn Josef lebt noch. In dem Augenblick scheint er es zu fassen und zu sagen, okay, okay, dann lasse ich mich drauf ein. Mein Sohn Josef lebt. Ich will hinziehen und ihn sehen, bevor ich sterbe. Und an diesem Punkt halten wir die Geschichte an und werden nächstes Mal mit Jakob und mit all seinen Söhnen und mit all den Kindern und Frauen und all dem, was er hat, werden wir uns auf den Weg nach Ägypten machen. Bis dahin wünsche ich Ihnen viel Freude beim Lesen, viel Freude beim Entdecken. Wie gesagt, nicht nur alleine, sondern auch mit anderen. Und vor allem wünsche ich Ihnen den Mut, dass Sie selber den Weg der Versöhnung und der Vergebung gehen. Aber auch an sich selbst erleben, dass Versöhnung und Vergebung möglich ist. Bis zum nächsten Mal bei Glaubengeschichten hier auf dem Hauptchannel. Was werde ich jetzt machen? Natürlich meinen Saft trinken.